guten Abend an einem spannenden Tag nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Ein politisches Beben, so kann man das nennen, was da gestern passiert ist. Und es ist lange nicht vorbei. Ich begrüße jetzt den Mann, über den heute am meisten gesprochen wird und der wohl der wichtigste bei den Sozialdemokraten ist, denn er hat gleich drei Ämter. Vizekanzler, Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzender. Und der Druck auf ihn ist immens. Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Lars Klingbeil.
Hallo, grüß Sie.
Danke, dass Sie da sind. Ich muss zugeben, ich habe mich seit gestern 18 Uhr gefragt, findet dieses Interview statt oder nicht? Treten Sie zurück, ja oder nein? Haben Sie sich das auch gefragt?
Also natürlich hat man verschiedene Gedanken an so einem Abend bei dem katastrophalen Ergebnis. Ich weiß nicht, ob Sie mich ausgeladen hätten, wenn ich anders entschieden hätte, aber ich habe sehr deutlich gemacht, ich duck mich nicht weg, ich übernehme Verantwortung und habe da heute auch großen Rückenwind im Präsidium und im Parteivorstand gehabt oder Unterstützung gehabt und das ist dann für mich schon ein wichtiges Zeichen.
Aber haben Sie persönlich über Rücktritt nachgedacht?
Nochmal, man denkt bei einem solchen Ergebnis, wir verlieren mit Alexander Schweizer einen hervorragenden Ministerpräsidenten, ganz wichtiges Bundesland für uns. Und natürlich ist klar, dass ich als Vorsitzender, als Vizekanzler auch Verantwortung mittrage für alles, was hier auf Bundesebene passiert. Und dahinter fragt man sich auch selbst, da denkt man über alles nach. Ich habe auch im Präsidium, im Parteivorstand sehr offen gesagt, wenn es hier Leute gibt, die sagen, du bist nicht der Richtige, dann sagt mir das. Das ist mein Führungsstil, offene Debatten noch in den Gremien.
Und haben Sie einen Rücktritt angeboten?
Zu führen. Na, ich habe gesagt, wir können hier über alles reden. Ich habe das erlebt, auch als ich Generalsekretär war bei Andrea Nahles, bei Martin Schulz. Da haben viele es nicht in den Gremien angesprochen, vielleicht sich nicht getraut oder fanden es falsch und haben es dann den nächsten Tag auch Journalisten gesagt und da konnte man es in den Zeitungen lesen. Und ich finde, ein Führungsgremium hat die Aufgabe, alles zu besprechen. Ich bin da ja nicht eitel. Ich bin nicht jemand, der sagt, wir dürfen die oder die Debatte nicht führen. Und deswegen war für mich völlig klar, wenn jemand kritisch ist, dann soll er das heute auch sagen. Ja. Und das gehört nach so einem Wahlergebnis mit dazu.
Aber wie viel haben Sie da abbekommen, frage ich mich. Wie läuft das dann da ab? Da sitzt man da zusammen und natürlich ist das nicht schön. Ja. Ist das so eine Art Scherbengericht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die Stimmung ist natürlich gedrückt. Ja. Natürlich ist die Stimmung gedrückt, wenn man Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren verliert.
Gedrückt bis sauer?
Alles, sauer? Alle Emotionen da. Ja. Aber natürlich ist das überhaupt kein schöner Tag. Es ist ja auch einfach ein katastrophales Ergebnis. Und wenn man dann mit Alexander Schweizer, der zugeschaltet war, darüber spricht, wenn man weiß auch, wie ich war selbst im Wahlkampf unterwegs, wie da gekämpft wurde, wie man gehofft hat, wie man auch am Wahlsonntag sehr unterschiedliche Signale gekriegt hat, ob es klappt oder nicht, dann ist das einfach bitter. Und deswegen finde ich, ist das auch völlig in Ordnung, dass in so einem Gremium, dass da Wut ist, dass da auch Frustration ist, dass die Vorsitzenden das dann noch abkriegen. Aber am Ende war für mich das Entscheidende, dass alle gesagt haben, wir kämpfen uns jetzt aus so einer Situation raus und darum geht's jetzt. Mhm.
Doris Schröder-Köpf, SPD Niedersachsen, Sie kennen sich gut, Sie haben für Gerhard Schröder gearbeitet, da war sie noch mit ihm verheiratet, später war sie dann mit Boris Pistorius zusammen. Und jetzt heute sagt sie, Sie und Baas sollten zurücktreten, unter anderem der Vorschlag, Pistorius solle Vizekanzler werden. Wie kommt das bei Ihnen an?
Na, das ist so ein bisschen, was ich meine. Also man kann mich kontaktieren. Sie hat doch meine Handynummer, hat die auch schon genutzt, wenn sie mal was hatte. Und ich bin überhaupt nicht sauer, wenn jemand mich anruft, mir eine SMS schickt und sagt, du bist der Falsche. Dann finde ich das eigentlich nur ehrlich. Aber sowas über die Medien zu hören, ist dann schon eine komische Sache, gerade wenn man sich kennt. Und Boris Pistorius hat ja auch sofort gesagt, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Lars Klingbeil und Bärbel Baas haben da volle Rückendeckung. Und insofern ist die Debatte an der Stelle,
glaube ich, auch vorbei. Also ist das schlechter Stil?
Ich pflege einen anderen und jeder muss für sich selbst entscheiden.
Und Sie haben ja auch nicht geschrieben.
Jeder
was
muss
soll das?
Für sich selbst entscheiden. Nee, ich hätte geantwortet, wenn man mir geschrieben hätte. Aber ich bin das ja, ich kenne das ja auch, dass man über die Medien Vorschläge macht. Ich habe persönlich einen anderen Stil. Ich will eine andere Kultur pflegen. Ich will, dass man direkt miteinander redet. Und nochmal, mir geht's aber nicht darum, dass ich finde völlig legitim, dass nach einer solchen Niederlage auch über Personalfragen geredet wird.
Das ist ja auch sehr normal. Ich meine, da kommen Sie ja noch gut weg,
das
muss man sagen, an so einem
dazu.
Tag. Ja, es gehört dazu. Wir wollen noch mal einmal gemeinsam auf gestern zurückblicken, auf das, was eben dort in Rheinland-Pfalz passiert ist.
Versteinerte SPD-Minen, als um 18 Uhr die ersten Zahlen kommen. Auch beim Spitzenkandidaten Schweizer später nur ein gequältes Lächeln. Die SPD in Rheinland-Pfalz ist abgewählt, nach 35 Jahren an der Macht.
Wir spüren heute Abend Trends, die stark sind. Und die ihre Ursache nicht in Rheinland-Pfalz haben.
Schuld ist Berlin, soll das wohl heißen. Der Bundestrend sieht für die SPD schon länger nicht gut aus. Immer mehr Arbeiter fühlen sich bei der AfD mittlerweile besser aufgehoben. Von der einstigen Volkspartei kaum noch etwas übrig. In Baden-Württemberg schrammt die SPD mit 5,5% nur knapp am Landtagsaus vorbei. In München verliert sie das Rathaus an die Grünen. Die Partei steht nach einer Reihe von Niederlagen vor existenziellen Fragen. Wofür steht die SPD eigentlich? Sind Programm und Personal noch das Richtige? Konsequenzen aber zieht die Parteispitze erstmal nicht.
Wir werden nicht die zweitgrößte Regierungspartei jetzt in ein Chaos stürzen und in einen Prozess gehen, wo wir uns um uns selbst drehen und uns nicht um das Land kümmern.
Um das Land kümmern. Die SPD wird zeigen müssen, wie das neben der eigenen Krisenbewältigung noch klappt.
Wie groß, würden Sie sagen, ist Ihr Anteil an dieser Niederlage? Sie gestehen es ja eigentlich auch ein Stück weit mit ein.
Ich habe es ja gerade auch gesagt, ja. Ich trage Verantwortung als Vorsitzender, als Vizekanzler.
Aber was heißt das genau? Ich trage Verantwortung, ist mir gerade ein bisschen zu...
Ich bin für den Zustand der SPD mit zuständig. Und wissen Sie, bei Baden-Württemberg konnte ich erklären, was es mit einer Dynamik auch im Land zu tun hat. Da gab es einen harten Wettkampf zwischen Cem Özdemir und Manuel Hagel. Da haben am Ende uns Wählerinnen und Wähler dann auch verlassen, weil sie gesagt haben, sie wollen keinen CDU-Ministerpräsidenten, sind zu den Grünen gewechselt. Aber jetzt in Rheinland-Pfalz ist es sehr klar, dass da ein großer Anteil auch Bundespolitik ist und dafür bin ich verantwortlich. Und das war heute die Debatte. Die Frage ist dann, wird das durch das Auswechseln von Personen jetzt anders? Und was halt auch sehr klar war heute in den Führungsgremien der Partei ist, dass alle gesagt haben, in einer Zeit, wo wir zwei Kriege haben, wo über das Wochenende im Irankrieg nochmal eine Dynamik entstanden ist, wo ich auch sage, Vorsicht, dass wir nicht in eine Weltwirtschaftskrise reinschlittern, wo wir jetzt auch schwierige Prozesse in der Bundesregierung vor uns haben mit einem großen gerechten Reformpaket, das wir auf den Weg bringen wollen. Da war heute das klare Signal, wir werden jetzt garantiert nicht diese Partei in ein Führungsvakuum stürzen oder in ein Chaos stürzen.
Aber sind Sie nicht schon im Chaos in dieser SPD? Also wenn wir uns die Zahlen angucken, um die 16% bundesweit.
Also wir sind das war heute das klare Signal, wir sind geschlossen, die Minister können alle agieren, wir sind in der Abstimmung auch mit der Fraktion klar, wir haben jetzt schwierige Themen für uns und natürlich sind das Wahlergebnisse, die uns absolut zu denken geben müssen, wo man auch Konsequenzen draus ziehen muss. Aber das, was für mich zum Beispiel wichtig ist, dass man sagt, wie kann es eigentlich sein, dass wir unsere Politik geändert haben, auch in dem letzten Jahr, dass wir beim Bürgergeld Dinge verändert haben, weil wir auch gesagt haben, wir müssen dieses Thema wegkriegen und wir müssen das korrigieren, was da schiefgelaufen ist und trotzdem 60% der Menschen uns attestieren, ihr kümmert euch mehr um die Transferleistungsempfänger und zu wenig um die arbeitenden Menschen. Das sind Aufgaben und die müssen wir anpacken. Aber da war heute sehr klar, das hat jetzt weniger mit Köpfen zu tun, sondern eher mit einer programmatischen Klarheit und vielleicht auch mit strategischen Fragen.
Da will ich auch gleich drauf kommen, weil es war ja so ein bisschen sehenden Auges, sage ich mal. Also auch Alexander Schweizer, der eben verloren hat, sagt, ich habe Unterstützung, aber keinen Rückenwind. Mir war immer klar, wir müssen diese Wahl allein gewinnen, wenn wir sie gewinnen wollen. Also auch ihm war ja bewusst, das geht sozusagen eigentlich nur über mich und das hat dann am Ende dann nicht gereicht. Und das
was übrigens an vielen Stellen bei Wahlen vor Ort so ist, dass bei Oberbürgermeisterwahlen, bei Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentenwahlen, und das sehen wir in der Tendenz immer mehr, dass es immer mehr um die Person geht, auch bei Baden-Württemberg.
Aber er lag ja wirklich, da ist ja der Unterschied, dass Schweizer sehr beliebt war im Gegensatz, auch viel bekannter. Er hatte den Amtsbonus, also mit Özdemir ist es nicht so ganz zu vergleichen, weil eigentlich hätte er demnach gewinnen müssen.
Klar, und trotzdem waren die Beliebtheitswerte von Cem Özdemir natürlich überragend, die waren viel größer als bei den Grünen. Also deutlich vor der Partei und das hatten wir jetzt bei Alexander Schweizer auch und umso bedauerlicher ist, dass wir es nicht geschafft haben, dass er nicht gewonnen hat und wir hatten natürlich alle drauf gesetzt, dass am Ende auch die Persönlichkeitswerte dafür sorgen, dass die SPD nach oben gezogen
wird. Aber was ist die Analyse, warum Sie das Ruder eben nicht rumreißen konnten? Sie haben es gerade selber angesprochen, man hat eben das Bürgergeld versucht, die ganze Debatte zu verändern und das ist jetzt auch eben nicht erst 2 Monate her, sondern schon länger. Warum schafft man das nicht?
Wir haben einen tiefgehenden Vertrauensverlust als Sozialdemokratie und der ist übrigens nicht seit einem Jahr, der ist seit Jahren. Wir hatten zwischendurch einmal eine Phase mit Olaf Scholz, als wir die Bundestagswahl 21 gewonnen haben. Aber wenn man sich das über die letzten Jahre anguckt, dann geht es immer weiter runter. Das hat angefangen Anfang der 2000er Jahre und das ist übrigens kein rein deutsches Phänomen, sondern wir sehen das in ganz Europa. Ja. Und es hat natürlich damit zu tun, dass die Umbrüche, die in unserer Gesellschaft gerade stattfinden, dass die wahnsinnig groß sind, dass Menschen Unsicherheiten haben, dass sie auch Verlustängste haben. und dass die SPD sich nicht genug um die Themen kümmert, die im Lebensalltag der Menschen eine Rolle spielen. Und deswegen war für mich wichtig, dass man beim Bürgergeld dieses Thema jetzt schnell abstreift. Aber trotzdem haben wir gesehen, es lastet uns an, es lastet immer noch auf der SPD. Und deswegen müssen wir jetzt umso klarer auch zeigen, das ist nicht mehr unser Thema. Unser Thema sind Menschen, die 3.000, 4.000 Euro verdienen. Und für die wollen wir das Leben besser machen.
Bereuen Sie nicht doch auch, das sagen manche in der Analyse, dass Olaf Scholz doch Kanzlerkandidat geworden ist, dass man nicht da hätte den Punkt kriegen können, zu sagen, komm, wir machen jetzt hier irgendwie alles ein bisschen anders. Boris Pistorius geht nach vorne.
Also in dieser Phase war ich ja nun ganz eng dabei und habe so viele Gespräche dazu geführt, Konflikte ausgetragen. Und das ist dann anders entschieden worden. Das ist so entschieden worden, wie wir gemeinsam dann noch in die Wahl 2025 reingegangen. Und es bringt jetzt nichts, da noch groß zu analysieren. Für mich ist das Entscheidende, wir haben Vertrauen verloren bei Menschen, die in Arbeit sind. Wir haben in Baden-Württemberg, auch jetzt in Rheinland-Pfalz gesehen, die Umbrüche in der Industrie, die führen nicht dazu, dass wir mit unseren politischen Antworten das Vertrauen zurückgewinnen. Und da müssen wir konsequenter werden. Ja.
Ich will immer auf Sie kommen. Kann es auch daran liegen, dass Sie eigentlich sich nicht so richtig 100% auf die Partei konzentrieren können? Ich habe es eben angesprochen, Sie haben diese drei Ämter, die gerade in diesen Zeiten nicht ohne sind. Vizekanzler, Finanzminister und dann eben noch die Partei. Ist das nicht ein bisschen viel?
Natürlich, und das war ja auch Teil der Debatte dann heute. Nur ich sage Ihnen, meine feste Überzeugung ist, es gibt nur eine SPD. Es gibt jetzt nicht die SPD, wo man sagt, da gibt es dann Parteivorsitzende, die können dann erzählen, was sie wollen, und dann gibt es die SPD in der Regierung, da macht man was anderes. Das wird ja auch immer vermessen. Und ich habe alle Phasen erlebt in den letzten Jahren. Ich habe Phasen erlebt, da waren die Parteivorsitzenden in der Regierung. Ich habe Phasen erlebt, da waren sie nicht in der Regierung. Aber am Ende kommt es auf das Zusammenspiel an, und es kommt darauf an, sagen, wie gut wir auch die Themen voranbringen. Und wenn ich an die letzten Monate erinnere, beim Thema Rente, auch beim Thema, wie wehrt man sich gegen Trump und seine Angriffe auf Grönland beispielsweise, beim Thema Social-Media-Verbot. Also es gab immer wieder auch die Punkte, wo die SPD stark erkennbar war mit Positionen. Und das hat dann wenig mit der Frage zu tun, ob die Parteivorsitzenden auch in der Regierung sind oder nicht, sondern damit, dass man nach vorne geht und dass man eigene Ideen treibt.
Also keine Option, ein Amt freizugeben oder freizumachen.
Es war heute Gegenstand der Diskussion, und alle waren eigentlich, oder die meisten waren irgendwie sehr klar, das sind jetzt so Personaldebatten, die man führt, aber die nicht dazu beitragen, dass die SPD stärker wird, wenn wir jetzt erstmal in so einen Prozess reingehen, wo wir sagen, wir suchen jetzt über Wochen neue Vorsitzende, die diese Partei führen.
Besonders auffällig ist ja, und das muss Ihnen doch durchaus wehtun, dass viele Stammwähler zur AfD rübergegangen sind. Also dass die eben die klassischen Arbeiter, Arbeitnehmerinnen, die immer Sie gewählt haben, dass sie wirklich abgewandert sind zur AfD.
In Rheinland-Pfalz, wenn ich das einmal sagen darf, haben wir vor allem an die CDU verloren.
Ja, Sie haben an die CDU, aber auch sehr stark.
Vor allem an die CDU
verloren. Aber auch sehr stark an die AfD, die sich jetzt schon als Arbeiterpartei generiert. Die hat den Begriff sozusagen Ihnen schon weggenommen. Also knapp 20% hat die AfD dort bekommen. Und da frage ich mich, und nu, das war bis jetzt immer, die CDU hat das Problem mit der Brandmauer, aber jetzt haben sie es.
Aber das ist ja das, was ich gerade meinte. Wir haben riesige Umbrüche in der Industrie. Wir versuchen da Antworten drauf zu geben, etwa der Industriestrompreis, die Frage von Buy European, also die stärkere Nutzung auch von Industrieprodukten aus Europa. Wir kümmern uns, dass die Energiepreise runtergehen. Wir kümmern uns um Mitbestimmung, um starke Gewerkschaften. Und trotzdem werden diese Dinge nicht gesehen. Ich will daran erinnern, wir hatten vor ein paar Wochen eine harte Auseinandersetzung um die Frage, ob Deutschland eine andere Position einnimmt, als es um das Verbrenner ausging in Europa. Hat die SPD sich bewegt, hat etwas für die Automobilindustrie gemacht, und trotzdem hat das nicht dazu geführt. Und das, was uns doch bewegen muss, ist ja nicht irgendwie die Formulierung, unsere Kommunikation ist nicht gut genug, sondern warum die Leute nicht verinnerlichen, dass wir die Partei sind, die für sie Politik macht. Und ich glaube, wir müssen es noch konsequenter machen. Emotionaler, lauter, klarer. Wir basteln dann an so einem Industriestrompreis über Monate. Wir bringen das auch in Brüssel durch. War es dann noch so, dass irgendwann der Bundeskanzler mich gebeten hat, dass ich statt Frau Reiche oder mit Frau Reiche dort in Brüssel auch verhandle. Und dann ist man gut in der Fachlichkeit, aber die Emotionalität heute auch durchzudringen, dafür muss man nochmal andere Konzepte haben, und daran müssen wir jetzt hart arbeiten, weil es nicht sein kann, dass wir Probleme lösen, aber am Ende keiner mitkriegt, was die SPD gemacht hat.
Und ich frage mich wirklich, wie, weil ich sehe ja das, was Sie tun. Sie haben einen Koalitionsvertrag, da versuchen Sie auch Punkte abzuarbeiten, aber es zahlt eben nicht ein.
Ja, aber wissen Sie, das Problem bei der AfD, man muss das doch auch klar benennen, ist, die machen eine populistische Politik, die geben keine Antworten, die tragbar sind, aber sie reiten natürlich eine Welle von Unsicherheiten und von Problemen, die in der Gesellschaft da sind. Da kommt man teilweise teilweise nur schwer gegen an. Und trotzdem muss es ja der Versuch sein, immer wieder zu erklären, wir haben eine Idee, wie man Industrie stark machen kann, wie man Industrie hier in Deutschland auch halten kann. Mhm. Aber es wird nicht mit der Politik der AfD funktionieren.
Ja. Haben Sie da ein Identitätsproblem, weil man eigentlich gar nicht so recht weiß, wer man eigentlich ist?
Ich würde sagen, wir haben kein Identitätsproblem, aber wir haben schon über die letzten Jahre auch die Klarheit verloren, dass wir zum Beispiel Partei der Arbeit sind. Mhm. Wenn die Wahrnehmung von 60% der Menschen ist, ihr seid die Partei der Transferleistungsempfänger und ihr kümmert euch mehr ums Bürgergeld als um Arbeit. Wir haben diesen Bruch gemacht. Der ist für mich auch wichtig, weil ich ihn für richtig halte, dass man diesen Bruch macht. Und trotzdem gab es dann das Mitgliederbegehren, dann gab es die 2800 Leute, die gesagt haben, wir treiben die SPD-Führung jetzt mal beim Thema Bürgergeld vor uns her. Das war ein verschwindend geringer Teil, aber trotzdem hat das natürlich die öffentliche Debatte bestimmt und hat damit auch dafür gesorgt, dass in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger die SPD sich ums Bürgergeld kümmert und nicht um Arbeit.
Aber haben Sie das Gefühl, die SPD-Basis steht jetzt hinter Ihnen nach dem Ergebnis damals? Wir erinnern uns so um die 65%, als Sie gewählt wurden. Das war nicht gut.
Aber gerade beim Thema Bürgergeld habe ich absolut das Gefühl, dass die Basis hinter uns steht. Ich hatte gerade eine Runde mit Bürgermeistern, die alle klar sagen, das ist der richtige Weg. Sucht bei Migration nicht die Polarisierung, hört auf, übers Bürgergeld zu reden und kümmert euch um Arbeitsplätze in diesem Land. Dafür haben wir eine große Unterstützung. Und das ist der eigentliche Wille der SPD-Basis. Manchmal entsteht in dieser Funktionärsebene der Eindruck, dass man was anderes machen sollte. Aber das, was die Menschen in der SPD umtreibt, die an der Basis die Mitglieder sind, die Bürgermeister sind, die vor Ort die Arbeit machen, die sagen, kümmert euch um Arbeit und Wirtschaft. Und diesen Weg wollen Bärbel Baas und ich jetzt noch konsequenter gehen.
Das sagt sicherlich auch Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Die hat ja die Landtagswahl dann im Herbst noch vor sich und im Prinzip auch in den Werten eine beliebte Ministerpräsidentin, aber hat wirklich die AfD im Nacken hängen, muss man sagen. Will die schon ein Krisengespräch mit Ihnen? Weil die hat jetzt auch ein Problem.
Die will kein Krisengespräch. Die war ja heute auch dabei und ich tausche mich mit Manuela Schwesig fast jeden Tag aus. Wir haben dann ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Aber natürlich geht es jetzt auch darum, dass wir diesen Weg, den ich gerade gesagt habe und den Manuela Schwesig ja auch mitgeprägt hat in den Koalitionsverhandlungen, dass wir den sehr konsequent gehen. Das wichtigste Thema für die Menschen ist, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben. Mhm. Und jetzt gerade kommt ein Thema dazu mit der Krise, ausgelöst durch den Iran-Krieg, dass die Bürgerinnen und Bürger gerade spüren, das Leben wird wieder teurer. Und dafür müssen wir gemeinsame Antworten finden. Und das ist etwas, was Manuela Schwesig genauso umtreibt, wie mich das auch umtreibt.
Auf den Punkt will ich gleich auch noch kommen. Aber haben Sie mit dem Kanzler natürlich jetzt auch gesprochen? Da haben Sie auch heute gesagt, wir sind da natürlich immer im Gespräch. Der Vizekanzler, Kanzler sprechen natürlich häufiger miteinander. Aber macht er sich irgendwie Sorgen um Sie?
Ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich Sorgen macht um mich. Das wäre nett, wenn er das tun würde und wäre menschlich. Aber man muss sich keine Sorgen um mich machen. Wir haben jetzt einen schwierigen Job zu erledigen in der Regierung. Sind wahnsinnig turbulente Zeiten, aber wir wollen jetzt ein großes, gerechtes Reformpaket auf den Weg bringen.
Was hat er Ihnen gesagt? Was hat Herr Merz Ihnen gesagt, wenn Sie telefoniert haben oder gesprochen haben?
Ich rede da nicht über die Inhalte des Gesprächs, aber es war jetzt kein dramatisches Gespräch.
Ja. Für ihn ist das ja auch nicht schön. Also wenn der Koalitionspartner schwächelt, ist das natürlich für eine Bundesregierung und den
Kanzler. Die SPD hat einen bitteren Wahlabend, aber er kann sich darauf verlassen, dass die SPD hier auf Bundesebene steht und dass wir in sehr harte Verhandlungen jetzt auch mit der Union reingehen werden. Und wir wissen doch schon, was wir wollen.
Was wollen Sie denn?
Beispielsweise habe ich ja gestern angekündigt, eine Einkommensteuerreform, bei der Menschen, die für 3.000 und 4.000 Euro im Monat arbeiten gehen, eine spürbare Entlastung bekommen. Das ist ein Thema, mit dem die SPD jetzt auch mit der Union in Verhandlungen gehen wird. Und wir sagen, wenn wir darüber reden, dass die Alltagskosten teurer werden, dass wir uns um die arbeitenden Menschen kümmern, wenn wir sagen, es ist schwieriger geworden für viele, die für 3.000, 4.000 Euro jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen, dann gehört für mich dazu, dass wir wirklich jetzt als Regierung daran arbeiten, dass wir eine große Einkommensteuerreform hinbekommen. Und das heißt, da soll entlastet werden. Und das heißt eben auch, dass die Spitzenverdiener in unserem Land, dass die in die Verantwortung gehen.
Was genau würde das dann heißen? Also Schritt 1 wäre, Entlastung bedeutet, so wie ich es verstanden habe, dass man erst später den Spitzensteuersatz zahlen würde.
Ich verstehe, wenn Sie jetzt Details rauskriegen wollen, aber da ist meine Philosophie, das besprechen wir in der Regierung im Detail und dann gehen wir damit raus. Aber nochmal, der Bundeskanzler
sagt, kein Geheimnis,
der Bundeskanzler
ja schon
sagt, was ihm wichtig ist, das konnten wir jetzt schon wochenlang wirklich nachlesen, was auch in der Union alles diskutiert wird über Zahnersatz, über die Menschen sollen mehr arbeiten, sollen später in Rente gehen, Teilzeit ist zu komisch. Also da gab es ja ganz viele Debatten, die ich teils komisch fand aus der Union. Und die SPD ist da sehr klar, wir wollen jetzt im großen Reformpaket eine Einkommensteuerreform. Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen, die für 3.000, 4.000 Euro jeden Tag schuften und dieses Land voranbringen, dass die mehr Geld in der Tasche haben und dafür werden wir jetzt kämpfen.
Glauben Sie, Herr Söder, den gibt's ja auch noch, der ist ja die Nummer drei am Tisch, da mitgehen wird, wenn Sie, Sie haben es ja eben gesagt, das Obere sozusagen auch dann aber belasten müssen?
Ich finde, wir sollten alle in so eine Reformdebatte reingehen und offen sein für die Ideen der anderen. Okay. Und nicht immer sofort Nein sagen, weil wir haben schon eine sehr große Verantwortung. Also das will ich Ihnen auch sagen, wir müssen die wirtschaftliche Stärke dieses Landes jetzt richtig voranbringen. Da haben wir eine große Schwächephase hinter uns von 4 Jahren. Wir sehen jetzt so ein leichtes Pflänzchen mit Wirtschaftswachstum, aber es wird nicht reichen. Und wir wissen nicht, was der Iran und die Auseinandersetzung uns dort kaputt macht. Ja. Wir haben eine Situation der Kommunalfinanzen, wo jeder Bürgermeister, egal ob CDU, SPD oder Grüne, sagt, ihr müsst uns jetzt hier helfen, dass wir rauskommen aus der schwierigen Lage, die wir vor Ort haben. Wir wollen die sozialen Sicherungssysteme modernisieren und wir haben einen Haushalt, den wir jetzt auf den Weg bringen müssen, wo die Lücke dieses Jahr nur 20 Milliarden sind, aber nächstes Jahr 60. Und das wird uns allen wahnsinnig viel abverlangen.
Ja, aber ich
und da sollten
mal.
Wir
ja,
nicht mit der Philosophie
Söder
kommen, immer
zu machen?
Ich habe Markus Söder jetzt immer so kennengelernt, dass man mit dem verhandeln kann.
Mhm.
Aber da muss Friedrich Merz jetzt auch sich absprechen mit seiner Schwesterpartei, was man sich traut und wo man sich bewegt.
Und ist jetzt nicht der Punkt, wo Sie eigentlich auch noch mal selbstbewusster und klarer auftreten müssen? Also Sie haben es gerade gesagt, Sie brauchen die Reform. Sie brauchen bei Ihrer Wählerschaft, bei der potenziellen Wählerschaft das Zeichen, wir kümmern uns um euch, wir kümmern uns, wenn es darum geht, dass eure Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass ihr entlastet werdet. Da müssten Sie doch als SPD jetzt eigentlich in die Vollen gehen. Weil Sie haben eigentlich kaum noch Zeit.
Ja, aber ich habe also, ja gerade gesagt, also eine Einkommensteuerreform ist sehr zentral. Da geht es wirklich darum, dass Menschen
das hört sich jetzt aber wieder so an, wir reden mal und gucken mal.
Ich habe gerade gesagt, es wird kein Reformpaket geben für uns, wo das nicht drin ist. Das ist sehr unmissverständlich zu sagen. Das ist eine zentrale Forderung der SPD. Das hatten wir schon in unserem Wahlprogramm. Das haben wir in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Und das ist eine wirklich sinnvolle Maßnahme, weil das Leben für die normalen Menschen in diesem Land teurer geworden ist in den letzten Jahren. Manchmal führt schon allein, dass eine Waschmaschine kaputt geht, dazu, dass viele in Existenznöte kommen. Und das muss doch behoben werden, wenn Menschen unsicher sind. Und das ist übrigens auch ein AfD-Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben. Wenn du dein Leben nicht mehr selbst führen kannst und wenn du das Geld nicht mehr auf dem Konto hast, dass du ein vernünftiges Leben führen kannst, dann wendest du dich vielleicht auch ab von Politik. Und deswegen ist das für uns so wichtig, dass Menschen mehr Geld in der Tasche haben, die arbeiten gehen.
Der Punkt wird ja nicht sein, dass die Union möglicherweise nicht auch das Gleiche will wie Sie, sondern was muss man dafür tun? Das muss ja irgendwo herkommen. Also der Streit sozusagen ist ja programmiert, weil man weiß, dass irgendwo anders auch eine Stellschraube gedreht werden muss, die der Union wiederum nicht passt.
Ja gut, aber das gehört nun zu einem Reformprozess dazu, dass
durch,
meine Entscheidung trifft. Ich bin da sehr klar und das werden wir jetzt mit dem Partner verhandeln, aber ich gehe davon aus, dass wir Lösungen finden.
Und der Solidaritätszuschlag, der müsste auch weg, oder?
Der kostet 10, 11, 12 Milliarden im Jahr und würde eine Lücke von 60 Milliarden, die wir haben, größer machen. Also wenn die Union Vorschläge hat, wie wir sonst die Löcher im Haushalt decken, dann höre ich mir das gerne an, aber wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir seriös bleiben in Haushaltsplanung. Und eine Einkommensteuerreform, da kriege ich hin, dass die sich selbst trägt.
Wie denn?
Indem die Kleinen entlastet werden und die Großen stärker belastet werden.
Aber Sie können mir jetzt nicht sagen, wie viel mehr belastet, weil das wird die natürlich sehr interessieren.
Das verstehe ich, aber diese Details werden wir in der Regierung besprechen. Okay. Ich verstehe, dass alles das Überschriften sind, aber
es geht mir
da lassen Sie bitte mal
um Verständnis.
Wissen Sie, mein Verständnis ist, dass wir intern miteinander sprechen und dass wir dann rausgehen und dass wir dann sagen, darauf haben wir uns geeinigt, das ist das große Reformpaket. Aber natürlich wird jede Partei jetzt auch auf der Strecke, und das hat die CDU ja auch schon getan, markieren, an welchen Punkten man was durchsetzen will.
Gut, also ich nehme mit, es wird sich etwas tun, mutmaßlich Spitzensteuersatz vermutlich sich auch verändern, aber wir wissen noch nicht, in welche Richtung. Die Leute wissen auf jeden Fall, es wird nicht einfacher. Wir wollen auch gleich darauf blicken, warum. Und die wollen im Prinzip Reformen. Sie hatten den Herbst der Reform angekündigt.
Das den habe ich nie angekündigt.
Das waren dann aber die Koalitionspartner, die es ja da noch gibt. Ja, das war wahrscheinlich auch ein bisschen verfrüht. Jetzt haben wir irgendwie Frühling und jetzt hat man das Gefühl, gibt's jetzt den Frühling der Reformen. Man hat aber eher auch da das Gefühl, sie reden jetzt miteinander. Da gibt's noch eine Kommission, da gibt's noch mal eine Kommission. Können Sie so ein, auch wenn Sie vielleicht keinen Tag nennen können.
Ja, aber das
können,
ist doch auch okay. Also sorry,
ist es noch in Ordnung in dieser Lage?
Aber es ist total in Ordnung, dass man bei einem Rentensystem, das wir grundlegend reformieren wollen, dass man da auch mal Expertinnen und Experten draufkommt.
Stimmt. Es
wird immer so verächtlich gemacht, wenn kluge Menschen Köpfe zusammenstecken und sagen, sie bereiten jetzt mal eine Entscheidung für die Politik vor. Das ist völlig okay. finde ich. Völlig okay, dass man das macht. Wichtig ist, dass wir Entscheidungen treffen.
Ändert sich im Alltag der Menschen nicht.
Wichtig ist, dass wir Entscheidungen treffen. Das haben wir in den ersten 10, 11 Monaten dieser Regierung schon an vielen Stellen getan. Wie ich sage, sind viele Entscheidungen getroffen worden. Aber es muss jetzt nochmal richtig nachgelegt werden. Und da ist die Phase bis zum Sommer eine, wo ich sehr klar bin, die SPD ist bereit, in dieser Phase sehr viele Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, die Wirtschaft zu stärken, den Haushalt in den Griff zu bekommen, die kommunale Finanzsituation zu klären. Und wir kriegen jetzt Ende März die Vorschläge für die Gesundheitspolitik. Mhm. Wir kriegen Mitte April die Vorschläge für die Pflege. Und wir kriegen im Juni die Vorschläge für die Rente. Und bei allen drei Bereichen des Sozialstaates möchte ich, dass wir schnelle Entscheidungen treffen.
Und schnell bis zu den, bis zur Sommerpause.
Das wäre ideal, ja. Dann müssen wir dann richtig uns anstrengen.
Mhm. Stimmt es, dass Sie planen, die Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung zu streichen?
Ich habe das heute gelesen, mit mir hat da bisher niemand drüber geredet.
Fänden Sie das gut?
Ich werde solche Dinge intern besprechen. Ich verstehe sozusagen, wie man da hinkommt, aber ich ärgere mich schon drüber, dass ich solche Sachen aus der Presse erfahre, die da irgendwo geplant werden.
Aber das hörte sich so an, die Koalition hat sich geeinigt.
Ich habe auch gelesen, mit wem ich mich alles heute treffe und so weiter. Ja. Also das ist immer ganz spannend und das ist ja, scheint in Berlin auch so, dass viele Leute gerne mit Journalisten reden und Dinge erzählen, von denen ich dann betroffen bin, aber von denen ich noch nie gehört habe. Also ich
deswegen sitzen Sie jetzt hier und können mit mir face to face.
Ich mache ja gerade deutlich, ich will Reformen und dann gucke ich mir gerne jeden Vorschlag an, aber das, was ich da heute zur Mitversicherung gelesen habe, ist für mich eine neue Information, die prüfe ich gerne und dann habe ich dazu auch eine Meinung.
Was die Frage, wäre das okay, was wird ja nochmal teuer für die Leute. Also wir haben gerade über Entlastung gesprochen. Ne? Wenn die Leute das jetzt lesen, denken die ja, Moment mal, also für gerade viele wird es dann einfach wieder mehr.
Genau, aber die Gesundheitsministerin wird ja Vorschläge machen und auf die warte ich jetzt mal schwarz auf weiß und dann sagen wir da ja oder nein zu den Sachen, die uns gefallen oder eben doch nicht.
Die Leute sind wirklich massiv verunsichert. Dazu hat auch beigetragen, ich will auf die Studien zu sprechen kommen, IFO-Institut unter anderem, dass ein Großteil des 500 Milliarden Sondervermögens, das liegt ja wirklich bei Ihnen, nach deren Meinung zweckentfremdet worden sein soll, also nicht für zusätzliche Investitionen genutzt wird, sondern um Löcher im Haushalt zu stopfen. So, jetzt haben Sie sich da natürlich schon geäußert und da wird dann irgendwie gesagt, nee, ist ja nicht so richtig. Mhm. Aber bei den Menschen bleibt dieses Gefühl hängen, da stimmt was nicht. Mhm. Können Sie verstehen, dass die sauer sind?
Also natürlich verstehe ich, dass nach zwei solchen Studien und der Berichterstattung darüber, dass bei den Menschen hängen bleibt. Aber ich kann nur noch mal sagen, was ich auch jetzt schon öffentlich gesagt habe, wir können überhaupt erst seit 3 Monaten, also seit Oktober, das Geld aus dem Sondervermögen investieren. Das hat ja gedauert, bis der Bundestag und der Bundesrat das beschlossen haben. Das ist ein Projekt, das über 12 Jahre geht. 3 Monate waren zum Jahreswechsel rum. Und natürlich kann man da noch nicht sagen, das ist jetzt alles auf den Weg gebracht und das alles sinnvoll investiert, weil wir am Anfang sind. Für mich ist das Entscheidende, dass wir diese 500 Milliarden nutzen, um das Land zu modernisieren.
Aber wann?
Jetzt, wir sind doch mittendrin. Mhm. Die Bundesländer haben seit 1. Januar überhaupt erst die Möglichkeit, das Geld zu investieren. Die Studien beziehen sich bis auf die Zahlen zum Jahresende. So, und wir sind gerade, das liegt jetzt im Bundestag, das Zukunftsmodernisierungsgesetz, wo wir diese Gelder viel schneller verbauen können, als es bisher in Deutschland der Fall war. Und deswegen werden wir erleben, dass bei Straßen, bei Brücken, bei Schienen, bei Turnhallen, bei Digitalisierung, beim sozialen Wohnungsbau, in Schulen, in Kitas, überall dieses Geld jetzt investiert wird und zwar schneller als davor. Und das ist doch für mich das Entscheidende, dass die Bürgerinnen und Bürger auf der Strecke schnell merken, hier verändert sich was. Und dann gibt es natürlich auch Streitereien unter Ökonomen. Und das ist ja auch deutlich in diesen Studien. Wissen Sie, die einen sagen, eine Turnhalle zu sanieren, das ist doch keine sinnvolle Investition. Mhm. Und da sage ich aber, das ist erstens sehr klar abgedeckt über das, was wir im Bundestag beschlossen haben, über zusätzliche Investitionen. Und zweitens, als jemand, der seinen Wahlkreis im ländlichen Raum hat, der weiß, wie wichtig die Sportvereine und die Vereine sind, sage ich, eine sanierte Turnhalle ist für das Zusammenleben vor Ort, ist das wahnsinnig wichtig. Das dient zur Modernisierung unseres Landes. Das dient aber auch, um den Zusammenhalt in unserem Land zu stärken. Und das ist sehr wohl eine sinnvolle Investition und übrigens auch ökonomisch, wenn der Handwerksbetrieb davon vor Ort was hat.
Also können Sie jetzt aber versprechen, Sie werden kein Geld, was in diesem Sondervermögen ist, nutzen, um damit ein Haushaltsloch zu stopfen?
Das funktioniert ja gar nicht. Also insofern kann ich klar sagen, das aber machen wir nicht.
Haben die sich das ausgedacht?
Wenn ich das einmal ausholen darf, es gibt zwei Verabredungen, die wichtig sind. Das eine ist diese 500 Milliarden, von denen wir als Bund 400 Milliarden verwalten, 100 Milliarden sind an die Länder gegangen und die Kommunen. Diese 400 Milliarden sind zusätzliche Investitionen. Das halten wir ein. Und dann gibt es im Kernhaushalt eine Investitionsquote von 10%.
Mindestens.
erstmal von 10%, liegt jetzt sogar leicht in der Planung dann für die nächsten Jahre drüber, wenn wir das durchkriegen, was wir uns vornehmen. Aber das ist erstmal das, worum es geht. Und dass da jetzt welche sagen, ja, aber wir hätten doch eine Investitionsquote von 12% oder 13% nehmen können. Das ist eine Kritik, die muss ich akzeptieren. Aber wir halten uns an die Regeln, die da gemacht wurden. Und wir können mit den 500 Milliarden gar keine Haushaltslöcher stopfen. Es würde nicht funktionieren, weil es gegen die Gesetzgebung wäre. Und ich bin schon in der Pflicht, mich an die Regeln zu halten. Und es sind Investitionen nochmal, die unser Land voranbringen. Und dafür sorgen wir jetzt.
Das brauchen wir auch dringend. Sie haben den Nahostkrieg eben angesprochen und die Konsequenzen, die es daraus geben wird und jetzt schon gibt, das sorgt wirklich für Verunsicherung. Und wir wollen uns mal gemeinsam angucken, welche Auswirkungen dieser Krieg hat.
Den Preis genau im Blick. Der Liter Benzin kostet zurzeit um die 30 Cent mehr als noch vor Kriegsbeginn.
Man kann sich ja kaum noch leisten, zur Arbeit zu fahren.
Das ist einfach nur Wahnsinn. Es wird alles wieder umgelegt. Was soll denn das bezahlen?
Der Iran-Krieg treibt nicht nur die Preise an den Zapfsäulen hoch. Lieferketten stocken, Dünger wird knapper und teurer. Auch die Lebensmittelpreise könnten steigen. So droht eine noch höhere Inflation. Viele machen sich schon jetzt große Sorgen, wünschen sich schnell wirksame Entlastungen. Beim Spritpreis etwa machen Steuern und Abgaben gut die Hälfte aus.
Ich würde mir wünschen, dass die Regierung etwas die Steuern heruntersetzt.
Ich fände eine Spritpreisbremse nicht ganz blöd, ne? Eine Deckelung nach oben. Und vielleicht, wenn die Regierung sich entschließen könnte, die Steuer zu senken.
Diskutiert werden Steuererleichterungen längst, aber die Bundesregierung zögert. Verzichten will sie auf die Einnahmen offenbar noch nicht.
Sie könnten beantworten, was die Leute fordern sozusagen? Steuern runter beim Sprit?
Na, erstmal muss man natürlich sagen, das ist eine wahnsinnige Abzocke, die da stattfindet. Es sind teilweise die gleichen Öltanker, die nach Europa kommen, und in vielen europäischen Ländern hat man überhaupt nicht diese Preissprünge, die wir hier in Deutschland haben. Und das wird ja immer offensichtlicher, dass die Konzerne versuchen, jetzt mit dieser Kriegssituation Profit zu machen. Und deswegen sind wir schon in der Pflicht, da politisch mit umzugehen. Wir haben jetzt beim Kartellrecht was auf den Weg gebracht, aber ich sage Ihnen auch, und das habe ich letzte Woche mich ja auch geäußert, wir hatten während des Ukraine-Krieges dieses Instrument der Übergewinnsteuer. Mhm. Das ist jetzt etwas, wo ich von der Europäischen Kommission, es geht europäisch nur, das ist etwas, wo ich von der Europäischen Kommission jetzt auch erwarte, dass die das wieder scharf schalten. Wir werden am Freitag auch im Rahmen der europäischen Finanzminister über diese Fragen reden. Und das Geld, was dadurch reinkommt, das finde ich, sollten wir den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Das kann über die Pendlerpauschale erfolgen. Das kann auch darüber erfolgen, dass man bei Energiepreisen was tut. Also bei Energiesteuern was tut. Und ich finde aber auch, und das will ich Ihnen auch deutlich sagen, wir sollten gerade mal genau gucken, was Luxemburg dort macht, die Preisgrenzen festlegen, also die politisch auch nochmal in diesen Wettbewerb reingehen oder in diese Preistreiberei reingehen. Und das sind alles Sachen, wo ich sehr klar sage, ich kann mir das vorstellen. Ich werbe dafür, dass wir diese Dinge tun, weil am Ende muss doch klar sein, wir dürfen nicht zulassen, dass sich gerade multinationale Konzerne bereichern auf Kosten der Pendlerinnen und Pendler. Ich halte das für unanständig und da darf Politik nicht zugucken, sondern muss handeln.
Da wollen Sie handeln, Sie könnten aber mehr handeln. Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben über Gewinnsteuer und dann Pendlerpauschale, das dauert natürlich. Also die Leute sagen, ich habe jetzt das Problem. Ja. Und ich habe mutmaßlich auch in den nächsten Wochen ganz stark das Problem, weil das, was Sie ansprechen, das dauert doch, bis da irgendwas bei den Leuten ankommt.
Normal, also
Sie könnten ja jetzt ganz schnell was als Deutschland regeln.
So, und jetzt sagen, ist Ihr Gedanke anscheinend, dass ich jetzt erstmal zulasse, was die Konzerne machen und wir senken.
Sie können ja beides tun. Ja,
nein, aber ich finde, wir müssen schon adressieren, dass erstens Donald Trump diesen Krieg angefangen hat und gerade dafür sorgt, dass die Märkte so durcheinander sind.
Gut, aber die Konsequenzen
haben wir. Und zweitens,
die
Konzerne diese Situation ausnutzen. Und deswegen will ich sehr klar sagen, richtet sich das auch gegen die Konzerne beim Kartellrecht oder bei der Abschöpfung von Übergewinn zu sagen, ihr dürft da keinen Profit machen.
Aber bringt doch demjenigen an der Zapfsäule.
Natürlich kann das sehr schnell scharf geschaltet werden und kann dafür sorgen, dass die Menschen über die Pendlerpauschale oder eben, wenn das Geld genutzt wird, um auch Energiesteuern zu senken, dass die Bürgerinnen und Bürger da was von haben. Ist doch genau der Weg, den ich gerade skizziert habe.
Aber man könnte doch direkt beim Sprit die Steuer senken, oder nicht? Also Spanien macht das, sagt, wir senken jetzt die Steuern bei Gas, bei Strom, bei Sprit. Griechenland sagt, es gibt so eine Subvention.
Ich beschäftige mich gerade jeden Tag mit meinem Team im Ministerium mit der Frage, wie entwickeln sich Wie entwickeln sich die Energiepreise? Wie kann Politik gegensteuern? Ich sehe total dieses Problem. Aber das, was ich gerade gesagt habe, ist für mich sehr wichtig, dass wir jetzt erstmal ansetzen bei denen, die diese Preise nach oben treiben, die versuchen, mit der Situation der Bürgerinnen und Bürger Profite zu machen. Und ich finde, hier darf Politik nicht wegschauen und darf nicht sagen, wir lassen euch damit durchkommen.
Also von Ihnen direkt gibt es da...
Ich schließe keine Maßnahmen aus.
Ja.
Aber ich sage, erstmal geht es für mich darum, dass wir diejenigen zur Verantwortung ziehen, die gerade mit dieser Kriegssituation an unseren Zapfsäulen die Preise nach oben treiben.
Wie sieht's bei Lebensmitteln aus? Da haben die Leute auch Sorge, dass die Inflation jetzt wirklich noch mal richtig heftig anzieht. Gibt's da eine Idee, dass sie sagen, Mehrwertsteuer senken, irgendetwas tun damit? Und das ist das, worüber wir vorhin geredet haben, ne? Die Menschen wollen, dass direkt im Alltag schnell was passiert, weil das sonst so abstrakt und so langwierig ist.
Ich will aber noch mal
wissen, dass Politik nicht alles sofort lösen kann.
Nein, aber der Gedanke, diese Einkommensteuerreform zu machen, der Gedanke, diese Einkommensteuerreform zu machen, ist ja genau dadurch getrieben.
Aber die bringt mir doch jetzt Leben, auch in dieser Lage nicht.
Dass das Leben in den letzten Jahren teurer geworden ist und dass wir dagegen arbeiten müssen. Darum geht es doch gerade, dass das Signal gesendet wird, wir tun etwas dafür, dass Menschen, die 3.000 oder 4.000 Euro im Monat verdienen, dass die eine Entlastung haben. Das ist doch das, worum es geht. Aber ich kann doch nicht das Geld... sozusagen, was jetzt gerade internationale Konzerne versuchen, mit dieser Situation zu verdienen, die einfach damit durchkommen lassen. Ich finde, da muss Politik jetzt erstmal agieren.
Absolut. Aber ich will nochmal auf die Leute, die eben da wirklich an der Tankstelle standen. Die sagen ganz klar, ich erwarte jetzt von Deutschland, die interessiert nicht, was auf europäischer Ebene ist. Die wollen jetzt nicht wissen, wer hat welchen Krieg angefangen, sondern die sagen, ich muss entlastet werden, weil ich schaffe das nicht.
Genau. Diese Entlastung wollen wir machen. Aber ich sage, dafür gehen wir jetzt an die Konzerne ran, die jetzt hier gerade Profite machen. Wir schöpfen deren Übergewinne ab und wir verteilen das an die Bürgerinnen und Bürger zurück.
Halten wir fest, kurzfristig kommt da nichts.
Das kann sehr schnell gehen. Das haben wir während des Ukraine-Krieges gesehen. Da hat man mit diesen Übergewinnen gearbeitet. Und glauben Sie mir, ich mache da Druck, ich mache da Tempo. Aber ich sage, wir lassen die nicht davon kommen, die gerade sich mit dieser Situation bereichern.
Okay. Ich möchte einmal noch mal kurz zum fast Schluss zusammenfassen. Wir haben über die Landtagswahlen gesprochen, über die SPD, den Zustand Ihrer Partei, über Sie, den Nahostkrieg. Ein Thema ist mir noch wichtig, als ich gestern hier ins Büro kam. Wir sind hier in Berlin-Mitte, bin ich am Brandenburger Tor vorbeigekommen, wo wirklich sehr viele Demonstrierende waren, vor allem Frauen. Da geht es um den Fall Fernandes. Ganz kurz, Ihr Ex-Mann, der Schauspieler und Produzent Christian Ulm, soll Sie wörtlich virtuell vergewaltigt haben. Was haben Sie gedacht, als Sie von diesem Fall und dem Ausmaß gehört haben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Geschichte zweimal gelesen habe, weil es mich so schockiert hat und weil ich das für unbegreiflich halte, was da passiert ist, und mich dann ja auch geäußert habe und sehr deutlich gemacht habe, dass ich will, dass jetzt schnell die Gesetze auch geändert werden. Das ist das, was Stefanie Hubig, unsere Justizministerin, jetzt auch schnell auf den Weg bringt. Aber dass Frauen dort nicht geschützt sind oder dass Menschen dort nicht geschützt sind, dass sie, was Deepfakes angeht, dass KI-Bearbeitung von Bildern angeht, dass man ein solches Leid erfahren muss und dass wir eine solche Unklarheit auch in der Gesetzgebung haben, das ist nicht akzeptabel. Und das persönliche Leid, was dort mit dieser Geschichte öffentlich geworden ist, da sage ich, da habe ich ein Riesenrespekt davor, dass diese persönliche Geschichte jetzt öffentlich gemacht wurde. Und das ist auch Aufgabe von uns Männern, dass wir jetzt dafür kämpfen, dass sowas nicht weiter passieren kann.
Also muss ich auch bei den Männern da was verändern?
Ja, weil ich habe das an anderen Stellen auch schon immer gesagt, es gibt auch noch viel zu viele Situationen, wo man im Freundeskreis, auf der Arbeit, im Verein oder an anderen Stellen vielleicht als Mann auch mal wegguckt. Und wo man vielleicht bei einem blöden Spruch sogar lacht. Und wo man vielleicht sogar weiß, wer in seinem Umfeld sich nicht vernünftig gegenüber Frauen verhält. Und deswegen ist das ganze Thema Gewalt gegen Frauen, egal ob im Internet oder im echten Leben, ist etwas, wo gerade Männer gefordert sind, aufzustehen, laut zu sein und deutlich zu sein.
Viele fragen sich jetzt, musste erst so ein extremer Fall und auch ein prominenter Fall öffentlich werden, dass die Politik reagiert? Und da muss ich sagen, haben viele einen Punkt. Also gerade Colleen Fernandes hat ja wirklich lange gekämpft. Da wussten wir noch nicht, welche Dimensionen das hat. Auch andere Frauen, die immer wieder darüber berichten, was ihnen passiert. Ja. Und jetzt hat man das Gefühl, hätten wir schon lange Lösungen.
Ich will schon sagen, wir haben als SPD in den Koalitionsverhandlungen darauf gedrängt, dass das Thema digitaler Gewaltschutz in dieser Legislatur vorangebracht wird. Stefan Jubich hat, das ist ja auch teilweise sehr kompliziert, aber hat in den letzten Monaten schon daran gearbeitet. Aber natürlich ist ein solcher öffentlicher Fall jetzt auch nochmal eine Beschleunigung dafür, dass alle auch in der Regierung sehen, das muss jetzt schnell entschieden werden. Wir brauchen jetzt schnell eine Gesetzgebung. Aber dass wir an dem Thema arbeiten und dass wir diese Gesetzeslücken haben, das war schon während der Koalitionsverhandlungen klar. Und jetzt müssen wir das schnell durch den Bundestag bringen, damit die Lücken auch geschlossen sind.
Sagt der Vizekanzler, der Bundesfinanzminister und SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil. Danke, dass Sie hier sind. Danke. An diesem Tag, der nicht ohne ist, um das mal so salopp zusammenzufassen. Und ja, Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen. Und an dieser Stelle sehen Sie in der kommenden Woche dann Blume und Pfeffer. Wir sind dann darauf die Woche wieder für Sie da. Einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.